BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Das Bayerische, das Bohrische hat es Johann Rottmeier angetan. In drei Büchern hat er sich bereits damit beschäftigt. Jetzt hat sich der pensionierte Beamte, der unter drei bayerischen Ministerpräsidenten seinen Dienst getan hat, darauf kommen wir nachher noch, jetzt hat sich der Hans Rottmeier wieder dem Dialekt gewidmet. In seinem neuen Buch »Rät er bayerisch oder ist er ein Preis?« spürt Hans Rottmeier den Wurzeln des Bayerischen nach, den Kelten, Römer, Franzosen, ja auch Italiener und noch einiges andere. Und auch die Preußen haben ihre Spuren in Bayern, in der Sprache und im Dialekt hinterlassen. Manche Sprachverwandtschaften waren nur von kurzer Dauer, andere sind über Jahrhunderte erhalten geblieben. Und in seinem Buch zeigt er, welche Teile des heutigen Dialekts sozusagen original sind und welche von Vernetzungen mit anderen Ländern zeugen. Ein humorvolles wie fundiertes Werk zur bayerischen Sprach- und Kulturgeschichte. Ja, und in Habe die Ehre ist er heute in BR Heimat zu Gast. Grüß Gott und herzlich willkommen, Hans Rottmeier.
Guten Morgen, Herr Hitzelberger, und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ihr neues Buch ist erschienen beim Münchner Volk Verlag. Ich habe es ja schon angedeutet, da sind Sie ja kein Unbekannter. Drei Bücher gibt es bereits von Ihnen.
So ist es, ja. Ich habe vor 9 Jahren angefangen, mit dieser Tätigkeit Bücher zu schreiben. Das erste Buch ist 2015 herausgekommen. Das war das Buch über bayerische Sprüche und Redewendungen mit dem Titel »A Hund bist fei scho«. Und das ist ein Dauerläufer, kann man sagen. Das wird immer noch gerne gekauft, weil es einfach die früheren Sprüche und Redewendungen, vor allem meiner Eltern, zum Inhalt hat, die nicht nur zum Aufheben und zur Erinnerung interessant sind, sondern oft auch sehr lustig. Und das zweite Buch, da habe ich mich dann dem bayerischen Wortschatz gewidmet. Das heißt »Bazi Blonzen Brezensalzer«. Sind auch wieder Sprüche drin, aber diesmal nicht nur aus der Region meiner Eltern oder aus meiner Region, sondern darüber hinaus. Und das habe ich jetzt verwechselt. Das zweite Buch, das war »Jetzt kehrst der Katz«.
Das war die Fortführung das sozusagen die Fortführung. Der Redensarten.
Genau. Genau. Und dann kam als drittes Bazi Blunzen Brezensalzer. Genau. Und dieses Buch enthält den bayerischen Wortschatz meiner Eltern.
Mhm. Und jetzt mit dem vierten Buch widmen Sie sich sozusagen eher der Geschichte oder augenzwinkernd, humorvoll, aber auch fundiert.
Ja, es ist mir darum gegangen, dass ich mir schon oft die Frage gestellt habe, wer hat eigentlich hier, wo wir jetzt in Altbayern leben, wer hat da früher gelebt, wie haben die Leute hier gesprochen? Und ich denke, dass das auch viele Leute interessieren wird, wie die Historik insoweit ausschaut. Und darum habe ich dann mich diesem Thema gewidmet und recherchiert. Ich bin kein Historiker, kein Sprachwissenschaftler, aber man kann sich ja so viel zusammen suchen und herausfinden. Und das habe ich dann in diesem Buch zu Papier gebracht. Und im zweiten Teil mich dann auch noch mit den bayerischen Besonderheiten gegenüber der schriftdeutschen Sprache beschäftigt.
Und Sie haben sich ja, das kann man ja im Buch schön sehen, auch immer Rat und Hilfe geholt bei Autoritäten wie einem Professor Zentner und so. Also es läuft nicht nur in der Liebhaber auf der Liebhaberschiene, sondern wird schon auch akademisch und wissenschaftlich flankiert ein bisschen, kann man sagen.
Das war natürlich schon mein Bestreben, das möglichst fundiert darzustellen und, wie Sie zu treffen sagen, also speziell Schmeller oder auch Zehetner, die bayerischen Päpste, die waren natürlich eine wichtige Quelle.
Noch vorausgeschickt sei, was für mich interessant ist, als Mensch, der aus dem bayerischen Schwaben kommt, aus dem Allgäu und auch für unsere Hörerinnen und Hörer im Fränkischen. Wir hören heute interessiert zu, haben aber selber mit dem Buch nicht so viel zu tun, weil der ganze Sprachschatz und die ganze Sprachgeschichte sich, Sie haben es angedeutet, um Altbayern dreht.
Ja, es geht ausschließlich um Altbayern und die Sprache, die dort gesprochen wird, die schreibt man bei den Linguisten mit I. Also Bayern schreibt man ja üblicherweise mit Y, aber das Bayerische in diesem Sinn schreibt man mit AI. Und das wird gesprochen in Oberbayern, Niederbayern und in der Oberpfalz. Das ist Altbayern. Wobei die Oberpfälzer natürlich fast wieder einen eigenen Dialekt haben.
Es geht heute ums Altbayerische, um die bayerische Sprache mit Hans Rottmeier. Er hat sein viertes Buch veröffentlicht. Ritter Bayerisch oder ist er ein Preis? Fragezeichen. Mit Augenzwinkern auch drin. Herr Rottmeier, Sie haben es vorhin schon angesprochen. All Ihre Bücher, die eben mit dem Dialekt zu tun haben, sind natürlich auch ein bisschen inspiriert durch die Sprache Ihrer Eltern, durch den Dialekt Ihrer Eltern. Das gilt für jeden Dialektsprecher. Dazu kommen natürlich andere Komponenten, das Umfeld, das soziale Umfeld, die Umgebung, wo man weiter aufwächst, mit wem man zu tun hat, wo man dann auch in die Arbeit geht. Wenn wir in Ihre Biografie schauen und Sie sprechen von Ihren Eltern. Sie sind jetzt zu Hause, das darf ich sagen, in der Nähe von Petershausen, also jetzt geografisch gesagt Münchner Nordwesten, kann man so sagen.
Ja.
Und neben Petershausen liegt der Ort Weix, das alles ist im Landkreis Dachau. Ihre Eltern stammen aus dem Landkreis Freising, sind der Papa Jahrgang 1911, die Mama Jahrgang 1913. Jetzt fangen wir doch mal so früh an. Sie selber sind Jahrgang 1947.
Ja, genau. Also wie Sie schon zu Recht gesagt haben, meine Eltern kommen aus dem Landkreis Freising und der dort gesprochene Dialekt, das ist natürlich der, den ich auch übernommen habe, obwohl meine Eltern dann nach Petershausen gezogen sind. Und dort ist der Dialekt schon wieder ein bisschen anders. Aber ich habe mich bemüht, den Dialekt meiner Eltern zu Papier zu bringen. Und das heißt auch, dass es darüber keine Diskussion gibt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Da wird oft darüber diskutiert, wenn man sagt, bei uns sagt man aber so und so. Ja. Aber am Chiemsee, in Garmisch oder in Amberg spricht man sicher anders als in diesen Orten. Aber ich sage einfach, ich beschränke mich auf diesen Dialekt, weil das sonst uferlos wird.
So ist es natürlich.
Und vielleicht noch zu meinen Eltern. Sie sind beide auf Bauernhöfen aufgewachsen. Und 1939 hat mein Vater eine Stelle bei der Bahn, bei der Reichsbahn damals, bekommen, in Petershausen. Dann sind meine Eltern dorthin gezogen. Und mein Vater hatte zunächst Schwerstarbeit zu leisten, nämlich er war beim Gleisbau. Dann kam es zu dem Zweiten Weltkrieg, kurz danach. Und das hatte zur Folge, dass mein Vater das Glück hatte, nicht an die Front zu kommen, sondern beim Russlandfeldzug war es notwendig, die Spuren beim Gleis Richtung Russland zu verbreitern, weil ja Deutschland haben eine andere Spurbreite gehabt in Russland, in der Ukraine auch speziell und in Polen. Und dort in Polen und in der Ukraine hat mein Vater mitarbeiten müssen beim Gleisbau. Das bedeutet, dass er nicht an die Front musste. Und ich glaube, das hat ihm das Leben gerettet. So hat er also zwar Schwerstarbeit leisten müssen, aber Gott sei Dank den Krieg überstanden.
Also er hat den ganzen Krieg tatsächlich nicht Dienst an der Waffe leisten müssen dann?
In den letzten Monaten war es dann noch anders. Da ist er dann noch ausgebildet worden, aber dann war der Krieg vorbei. Mhm. Und er hat wirklich das Glück gehabt, dass er überhaupt nicht an der Waffe tätigen musste. Er musste niemand erschießen. Ja, nach dem Krieg war mein Vater Weichenwärter bei der Bahn, also ganz eine einfache Tätigkeit und damit Beamter im einfachen Dienst.
Ach so, damals ja noch Beamtentum in der Bahn, klar.
Da gab es bei der Bahn noch Beamte. Und um noch ein bisschen ein Zubrot zu haben, und meine Mutter war ja nicht berufstätig, dann haben sie ein Fotogeschäft eröffnet, weil mein Vater in der Ukraine sich von einer Zufallsbekanntschaft die Technik des Fotografierens und des Bilder- und Filmentwickelns hat beibringen lassen. Und dadurch konnten sie dieses Fotogeschäft nach dem Krieg eröffnen, das sie nicht reich gemacht hat. Aber meine Mutter hat dann immer gesagt, ein bisschen Tröpfchen tut's allbei und der Ringer muss ja nicht.
Das sind so Sprüche, wenn ich das ein bisschen vorwegnehmen darf, bevor wir nachher noch eben zu Ihrem Buch kommen. Das sind so Sprüche, mit denen Sie auch das Buch immer garnieren, was es auch finde ich, dann zu einem richtig schönen Lesevergnügen macht. Sie hören Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Johann Rottmeier. Er hat ein neues Buch geschrieben, Ritter bayerisch oder ist er ein Preis? Eine große Liebe bringt den Hans Rottmeier dazu, dass er bisher 4 Bücher zum Dialekt und über den Dialekt und als Dialekt- und Sprüchesammler und Wortschatzsammler verfasst hat. Momentan nimmt er uns noch aber ein bisschen mit in seine Anfänge. Und noch sind wir in einer Zeit, da war er noch gar nicht, der Hans Rottmeier. Nach dem Krieg haben sie erzählt, Vater und Mutter sind nach Petershausen gegangen. Das war schon vor dem Krieg, berufsbedingt durch den Vater, weil er bei der Bahn war. Er ist auch nach dem Krieg Bahnbeamter geblieben. Nebenher gab es aber ein Fotogeschäft. Und somit war dieses Ehepaar, ja, wenn ich mir das so anschaue, schon nicht mehr ganz so jung, aber zumindest in der Lage, und haben sie sich dafür entschieden, jetzt ist die Zeit für Nachwuchs.
Genau, und so bin dann ich bald nach dem Krieg zur Welt gekommen. Das war eine Zeit, wo das Geld insbesondere sehr knapp war. Die Mieten waren zwar niedrig und auch der Bierpreis zum Beispiel war niedrig. Also ein Magel war damals viel Geld. Für ein Magel hat man damals noch 2 Maß Bier gekriegt. Ja. Und da kann ich aber gleich eine kurze Geschichte aus meinem neuen Buch zum Besten geben.
Ja, bitteschön.
Der Franzl, der kommt zu spät in die Schule und erzählt als Ausrede Folgendes. Auf der Straße ist ein Mo, ein Magel, runtergefallen. Und er hat es nicht mehr gefunden. Und ich habe dann dem Herrn Sucher helfen. Und dann sind auch andere Leute dazugekommen, die sind alle um uns rumgestanden. Und ich habe nicht mehr raus können. Dann sagt der Lehrer, das glaube ich aber nicht. Du hättest doch einfach sagen können, lassen Sie mich doch bitte raus, ich muss in die Schule. Hättest du das nicht sagen können? Dann sagt der Franzl, nein, das habe ich nicht sagen können. Ich bin ja auf dem Magel drum gestanden.
Pfiffig, oder?
Das habe ich jetzt erzählt. Sie haben es ja schon angesprochen, weil ich mich bemüht habe, dieses Buch nicht nur interessant und mit vielen Informationen auszustatten, sondern auch mit viel unterhaltenden Passagen. Und da gehören natürlich solche Geschichten dazu. Mhm. Und vielleicht gleich noch eine. Wir sind natürlich in der Schule damals überwiegend Dialektsprecher gewesen in Petershausen. Es waren einige Flüchtlinge dabei, aber auch die waren in unserem Alter und damit schon Dialektsprecher. Wir wurden aber in der Schule auf Schriftdeutsch getrimmt. Ja. Aber nicht alle Lehrer haben das selber so gut beherrscht. Und dazu gibt es eben auch eine nette Geschichte. Der Schulrat kommt zur Visitation in die Volksschule und sieht an der Wand Bilder von Tieren hängen. Und dann fragt er den Maxl als erstes und deutet auf ein Bild mit dem Kalb hin. Maxl, was ist das für ein Tier? Dann sagt der Maxl, das ist ein Kaiwi. Der Schulrat schaut ungläubig, sagt, Seppal, was meinst du? Was ist das für ein Tier? Sagt der Seppal, das ist ein Kaiwi. Und der Schulrat schüttelt den Kopf und fragt nur ein paar. Und alle sagen, das ist ein Kaiwi. Und jetzt wird es schon langsam peinlich. Dann beugt sich der Klassenlehrer zum Schulrat runter und sagt, Herr Schulrat, das ist wirklich ein Kaiwi.
Das ist sehr interessant, weil ich kenn bei mir, also fällt mir jetzt auf, von mir daheim, eigentlich exakt die gleiche Geschichte, nur mit einem anderen Begriff. Wenn ich das kurz erzählen darf, auch der Schulrat kommt zur Visitation und da geht's dann, da haben sie eine Karte aufgespannt, Anatomie des Menschen, und dann zeigt der Schulrat auf den Kopf. Ja, was ist das? Und dann kommt halt da zuerst der Hans dran. Was ist das? Ja, das ist der Grind. Da kennt der Schulrat natürlich nicht das Wort. Und fragt der nächste Bursch, Max, was ist das? Ja, das ist der Grind. Und nach dem dritten Mal, wo diese falsche Antwort für seine Ohren kommt, das ist der Grind, beugt sich auch der Schullehrer zu ihm, der Klasslehrer zu ihm hin. Herr Schulrat, es ist wirklich der Grind. Also da sind wir... Also ich denke, das ist, wenn man, wenn das ist vielleicht schon notwendig, wenn wir uns alle, auch die, die zuhören, sich ein paar Gedanken machen in ihrer Heimat, gibt es wahrscheinlich überall ähnliche Geschichten, wo man sieht, die Kraft und die Kreativität und was den Dialekt ausmacht. Überall, denke ich.
Genau, und das ist das, was auch zur Heimat gehört. Mhm. Ja? Mhm. Das sind diese Begriffe, wo man sich da wohlfühlt, wenn man die Wörter, die speziell in dieser Gegend gebraucht werden, wenn man die wieder hört, wenn man mal eine Zeit lang nicht mehr in der Gegend war.
Also das ist mir auch bei der Lektüre von Ihrem Büchlein so gegangen. Jetzt bin ich ja kein Bayer, also kein Sprechender jedenfalls. und die Sprache, die in dem Buch drinsteht, ist nicht meine Mundart, aber es hat mir trotzdem viel Vergnügen bereitet und die meisten Worte habe ich auch sozusagen ohne Übersetzung, also habe ich alles mitgekriegt, aber sprechen kann ich natürlich nicht vernünftig. Und trotzdem ist es ein Lesevergnügen und man nimmt viel mit. Bis es zu diesem Buch gekommen ist, Herr Rottmeier, der kleine Hans hat ja zuerst noch einen ganz anderen Werdegang vor sich. Jetzt sind wir in Petershausen in der Grundschule, mag so eine Begebenheit gewesen sein, die ist jetzt nicht Ihnen passiert mit dem Magel. Wie ist es dann weitergegangen von der Grundschule?
Ja, nach der Grundschule bin ich aufs Gymnasium gegangen.
Wo? Wenn man, wo geht Dachau, der Petershauser hin?
In Dachau, aha. Das war das mathematisch- und naturwissenschaftliche Gymnasium. Das hat ursprünglich noch Oberrealschule geheißen. Das war ja 1959, glaube ich, war das. Ja, da muss ich auch wieder von einem Glücksfall reden, weil mein Vater eben bei der Bahn war und ich von Petershausen nach Dachau mit der Bahn fahren musste, um dieses Gymnasium zu erreichen. Und
wie weit ist die Entfernung ungefähr? Ich habe es jetzt nicht
20 parat. Kilometer. 20 Kilometer. Mhm. Und der Vorteil oder der Glücksfall war eben, dass mein Vater bei der Bahn war und ich dadurch den Fahrschein, ich glaube, umsonst oder zumindest stark verbilligt bekommen habe. Ja. Das Geld war knapp, das habe ich vorher schon erzählt. Und es wäre vielleicht sogar nicht möglich gewesen, wenn meine Eltern den vollen Fahrpreis hätten bezahlen müssen. Aber ich habe ab und zu im Leben eben Glück gehabt und das gehört da auch dazu. Und so bin ich zum Gymnasium gekommen und habe im normalen Rhythmus das Abitur gemacht, also in 13 Jahren. Beziehungsweise damals haben wir ja bis 9 gezählt. Ja, und da kann ich vielleicht erzählen, aus dem letzten Klassentreffen, da habe ich einen Mitschüler getroffen, der hat mir erzählt, ich verstehe gar nicht, was jetzt immer haben mit dem G8 und G9 oder G12 oder G13. Also früher war es ja G8 und G9. Ich habe es G11 gemacht. Der ist nämlich zweimal durchgefallen. Also wie gesagt, ich habe es zügig durchgemacht bis zur 13. Klasse und ja, bin dann in meinen Beruf eingestiegen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Hans Rottmeier hat sein Abitur gemacht am Gymnasium in Dachau. Was hat der junge Hans Rottmeier sich nach dem Abitur gedacht? Wo soll es hingehen? Haben die Eltern einen Weg vorbestimmt? Hat ein Lehrer sie zu irgendwas gereizt? Oder haben sie selber, sag ich jetzt mal, Flausen im Kopf gehabt? Wie ging es weiter?
Die Entscheidung war für mich nicht leicht, weil meine Eltern nicht so viel Kenntnisse gehabt haben aus ihrer eigenen Erfahrung.
Achso, um das nochmal zu sagen, also die Mama war zu Hause und der Papa was hat der Papa gelernt gehabt eigentlich, haben wir vorhin gar nicht angesprochen.
Der hat in der Landwirtschaft gearbeitet.
Also sowas, genau, ja, der ist von der Landwirtschaft in zur Bahn gekommen dann, sowas, ja, vor dem Krieg.
Wie
genau.
Ganz viele Menschen damals, die Landwirtschaft hat ja die meisten Arbeitsplätze geboten. Ja. Und wie gesagt, meine Eltern haben mit Bildungsabschlüssen wenig Informationen gehabt, was man dann machen kann. Das war übrigens auch ein Glücksfall, dass meine Mutter speziell auch auf die Idee gekommen ist, mich aufs Gymnasium zu schicken. Das war ja damals überhaupt nicht üblich. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Schüler wir waren. Auf alle Fälle, ich glaube, zu dritt sind wir dann aufs Gymnasium gegangen, von 25 ungefähr. Ja, das war damals ein ganz anderes Verhältnis als heute. Aber es war auch hier wieder ein Glücksfall für mich, dass ich dass meine Mutter diese Entscheidung getroffen hat.
Und ich habe dann eine
Aufnahmeprüfung machen müssen.
Und wissen Sie nur, was die Mama bewogen hat, dass sie gesagt hat, Bur, das machst du, geh da hin?
Im Detail kann ich es nicht sagen, aber sie hat einfach die Erfahrung gemacht, wenn jemand einen höheren Bildungsabschluss hat, dann hat er größere Aussichten im Beruf und auch größere, bessere Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Ja. Und auch das Ansehen. Also ich weiß nicht, was sie alles bewogen hat. Mhm. Auf alle Fälle, ich kann da auch von einem Glücksfall reden. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich bin dann, oder ich bin zum Finanzamt gegangen. Und der Hintergrund ist, einerseits ein Studium zu finanzieren, das war nicht so einfach für meine Eltern. Wieder das Thema, das Geld war knapp. Das war der eine Aspekt. Der zweite war, dass ich immer Interesse an der Verwaltung gehabt habe und an Geld, an Buchführung, solche Dinge, die habe ich schon im Gymnasium gehabt. Und dadurch, und vor allem, das wollte ich noch sagen, mein Vater, der war ja bei der Bahn im einfachen Dienst, habe ich ja erzählt, und der hatte als großes Vorbild seinen Vorgesetzten, der ihn einmal im Jahr zur Visitation besucht hat.
Nochmal in Erinnerung rufen, damals, oder wie lange Zeit, war die Bahn ja, war ein Bahnbediensteter, ein Bahnbeamter.
Genau, da waren nur Beamte tätig. Und der Vorgesetzte, der meinen Vater einmal im Jahr aufgesucht hat, der war Inspektor oder auch Oberinspektor. Und vor dem hatte mein Vater immer großen Respekt. Und ich glaube, er, oder war jedenfalls mein Eindruck, er hätte sich sehr gefreut, wenn ich auch es zum Inspektor bringen würde. Und so bin ich dann zum Finanzamt gegangen, nicht zur Bahn, sondern eben als Landesbeamter ans Finanzamt.
Ja, aber also jetzt ich als mathematische und rechnerische Niete und man geht doch nicht einfach so mal schnell zum Finanzamt, was, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe mich dann natürlich kundig gemacht, wie das mit der Laufbahn aussieht, wie man da dazu berechtigt sein kann. Ja, ich hatte ja Abitur und konnte dadurch ohne eine weitere Aufnahmeprüfung einsteigen. Ja. Und damals war es noch so, dass sehr wenige Abiturienten diese Laufbahn eingeschlagen haben. Die meisten sind ja zur Universität oder auch zur damaligen Fachhochschule gegangen, wobei das auch ein Fachhochschulstudium war. Ja. Aber damals hat es noch nicht so geheißen.
Wir reden dann von ja, Mitte, Ende 60er Jahre sind wir da.
Ende 60er Jahre, genau. Ja, und das war meine Motivation. Aber wie gesagt, es waren verschiedene Gründe. Mhm. Wo einerseits das Ideal meines Vaters und andererseits auch die Art der Tätigkeit. Ich habe mir vorgestellt, dass mir das gefallen könnte. Mhm.
Ja doch, also Ihr Eigeninteresse, kann man schon so sagen dann. Jetzt, ich habe ja immer Schiss vor dem Finanzamt. Nicht, dass ich was verbrochen hätte, aber irgendwie. Sie haben eine spannende, nenne ich jetzt mal so, spannende Karriere dann doch hingelegt, wenn ich das so nachgelesen habe. Sie waren, es klingt ein bisschen pathetisch, unter drei Ministerpräsidenten gedient, aber für die Beamtensprache mag das wohl so hingehen. Und Sie sind in den Ministerien gewesen, Sie waren in Berlin. Geben Sie uns da ein bisschen einen Einblick.
Ja, also ich habe im Finanzamt München Süd, das ist gleich hier um die Ecke, da habe ich begonnen als Anwärter, habe dann meine Anstellungsprüfung gemacht mit, wie soll ich mal, relativ gutem Ergebnis.
der Bescheidene ist er noch.
Das waren nämlich Voraussetzungen dafür, dass sehr bald, nachdem ich dort auch im Finanzamt die Alltagsarbeit gemacht habe, dass mich sehr bald der Ruf aus dem Finanzministerium erreicht hat. Ja, man hat mich gefragt, ob ich nicht im Finanzministerium arbeiten möchte. Und da kann man nicht Nein sagen. Und so bin ich dann schon knapp zwei Jahre später ins Finanzministerium in München berufen worden, am Odeonsplatz, und habe dort relativ lange gearbeitet. Bin dann nicht Inspektor geblieben, so habe ich angefangen, sondern da ging es in der Karriere schon ganz günstig voran. Ja.
Und hat es der Papa alles noch mitgekriegt?
Das hat der Papa noch mitgekriegt.
Hat er sich gefreut?
Da hat er sich sehr gefreut, ja. Wenn ich gesagt habe, jetzt bin ich Oberinspektor und dann Amtmann. Amtmann war ja für ihn ein ganz hohes Tier. Ja. Aber bei mir hat es damit noch nicht aufgehört. Ja, jedenfalls, da war ich 23 Jahre lang im Finanzministerium und habe dort im Referat für die Stellenpläne, das ist ein Teil der Haushaltsabteilung, da habe ich die staatlichen Stellenpläne bearbeitet, und zwar zunächst mal den Bereich des Kultus- und Unterrichtsressorts. Das ist die größte Aufgabe gewesen, oder der größte Einzelplan, sagt man da fachtechnisch. Da gab es am meisten Arbeit, und später habe ich dann auch noch andere Einzelpläne übernommen. Da haben wir dann auch mal getauscht. Ja, und so, dass ich Einblick in alle Verwaltungsbereiche des Staates bekommen habe. Mhm. Ja. Bin dann irgendwann stellvertretender Referatsleiter geworden. Und dann hat ein Kollege aus diesem Bereich, der zum Ministerium für Bundesangelegenheiten gegangen ist, der hat mich eines Tages angerufen und gefragt, ob ich nicht als Haushaltsreferatsleiter in sein Ressort kommen möchte. Und da konnte ich auch wieder nicht Nein sagen. Und so bin ich zum Ministerium für Bundesangelegenheiten gekommen, das einen Sitz in München hatte, eine kleine Dependance, aber Hauptsitz in damals Bonn.
Und ach so, das haben wir ja in Bonn, ja, natürlich.
Ja.
Mhm.
Ja, das war dann das Ministerium für Bundesangelegenheiten. Das ist dann aber schon 2 Jahre später aufgelöst worden. Nicht deshalb, weil ich das runtergewirtschaftet hätte.
Der Rottmeier war da.
Sondern weil der Ministerpräsident, der damalige, der Edmund Stoiber, der hat gesagt, das lösen wir ganz auf. Das übernehme ich, diesen kleinen Bereich. Und dann ist diese Aufgabe in die Staatskanzlei gewandert und ich damit. Mhm. Ich bin dann, wie gesagt, in die Machtzentrale sozusagen gekommen. Dort gab es nach relativ kurzer Zeit eine Sonderaufgabe für mich, weil nämlich Stoiber eine weitere wichtige Entscheidung getroffen hat. Er hat nämlich das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit, glaube ich, hat es geheißen. Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Das hat der neu errichtet. Das war damals im Zusammenhang mit dieser Gesundheitsaffäre FS, jetzt habe ich es vergessen, wie das geheißen hat. Da hat es auch schon einen Skandal gegeben. Und da hat er dieses Ministerium gegründet. Und ich war damals im Aufbaustab für dieses Ministerium. Und dann ist der Referatsleiter für den Haushalt in der Staatskanzlei ausgeschieden. Und ich konnte ihn beerben, sodass ich dann für den Rest meiner Karriere der Leiter des Haushaltsreferats in der Staatskanzlei geworden bin. Mhm. Und damit habe ich eben, wie Sie schon richtig gesagt haben, den 3 Ministerpräsidenten Stoiber, Beckstein und Seehofer gedient und das Geld der Staatskanzlei und speziell auch der Ministerpräsidenten verwaltet.
Mhm. Hat das der Papa noch mitgekriegt?
Das hat der Papa nicht mehr mitgekriegt, aha. Nein. Nein,
wäre auch noch was gewesen,
dass ich nämlich dann auch noch stellvertretender Abteilungsleiter geworden bin mit der schönen Amtsbezeichnung leitender Ministerialrat. Und das ist ja noch besser als Inspektor.
Also ich vermute, es hat Ihnen schon auch Spaß gemacht und hätte nicht nur dem Papa gefallen. Ich habe gelesen, es gab auch noch eine Berlin-Station.
Ja, das ist diese Sache.
Mhm.
Ja. Mhm. Genau. Ja, und nach meiner Pensionierung hat es mit dieser beruflichen Tätigkeit immer noch nicht aufgehört, sondern es hat nicht lange gedauert, hat der, ich glaube, das war immer noch der, das war der Stoiber noch. Nein, auf alle Fälle, es ist 2013, da war nicht mehr der Stoiber. Mann, ist wieder ein neues Ministerium gegründet worden, nämlich Ministerium für Gesundheit und Pflege. Und meine frühere Chefin ist für dieses Ministerium die Amtschefin geworden und hat mich angerufen, ob ich nicht in den Aufbaustab kommen möchte. Sie braucht einen Haushälter, vorübergehend nur. Und da habe ich natürlich wieder nicht Nein sagen können. Das war zwar keine Beförderung.
Aber ehrenhaft.
Ehrenamt, aha. Genau. Also wirklich interessant auch. Völlig neues Ministerium wieder aus dem Boden zu stampfen. Und so war ich auch während meiner Pensionierung noch mit Verwaltungsaufgaben des Bayerischen Staates beschäftigt.
Herr Rottmeier, jetzt kommt mir als Laie ein völlig verwegener Gedanke, wenn ich da so einen Finanzprofi gegen und Organisationsprofi gegenüber sitzen habe. Ist Ihnen vielleicht wollen Sie jetzt da auch gar nichts dazu sagen, dann machen wir Musik. Ist Ihnen noch nie der Gedanke gekommen, ob nicht so ein Beamter, ein Profi, das Ressort selber leiten will? Also sprich, Minister wird, warum wird nicht so jemand Minister für ein entsprechendes Ressort, das er von der Pike auf kennt, auch von innen raus alles kennt?
Ich glaube, dass das ganz gut so abläuft, wie es läuft, weil das völlig andere Voraussetzungen sind. Ein Politiker, der braucht auch Fachwissen, das ist klar, aber das kriegt er von seinen Beamten. Ja? Und ein Politiker, der muss sich in der Öffentlichkeit entsprechend gut präsentieren.
Kann ich mit Ihrer Hilfe Finanzminister werden? Vermutlich nicht. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zu Gast heute Hans Rottmeier. 4 Bücher hat er bisher verfasst und hat sich da mit der bayerischen Sprache befasst, mit dem bayerischen Dialekt. Eigentlich alle Bücher eine große Liebeserklärung. Hans Rottmeier, Sie haben uns jetzt schon ein bisschen Einblick gegeben über eine, für mich jedenfalls und für viele andere, nehme ich an, auch beeindruckende Laufbahn als Finanzbeamter. Eine schöne Karriere, die auch nach der Pensionierung noch Strahlkraft gehabt hat, sodass man nochmal auf Sie zurückgegriffen hat. So, jetzt sind Sie pensioniert und Ihnen ist langweilig. Nein, Sie haben zeitlebens, das wird im Buch auch angesprochen, eine Liebe zur Muttersprache, zum Dialekt, zur bayerischen Sprache gehabt. Wie hat sich das dann ergeben, dass das in Buchform gegossen wird, dass so ein Projekt im Kopf rumschwirrt?
Ja, zunächst war das keineswegs ein derartiges Projekt, das sich bezogen hätte auf die bayerische Sprache, sondern ich habe angefangen, nach meiner Pensionierung nach den Wurzeln meiner Vorfahren zu graben. Ich bin also in die Archive gefahren und habe gesucht, wo meine Vorfahren herkommen. Ja, und habe daraufhin einen Familienstammbaum erstellt übers Internet, da gibt es ja tolle Dinge. Und ich habe eine Familienchronik geschrieben aufgrund dieser Informationen, aber auch auf der Grundlage von Aufschreibungen meiner Mutter, die in schöner Sütterlin-Schrift ihre Lebenserinnerungen mir hinterlassen hat. Und beim Schreiben dieser Familienchronik ist mir aufgefallen, meine Mutter hat natürlich auch manches auf Bayerisch geschrieben, da ist mir aufgefallen, dass zur Geschichte meiner Vorfahren nicht nur gehört, wer wo welchen Bauernhof besessen hat oder welchen Namen gehabt hat, wann wo geboren ist, sondern auch, wie die Leute damals gesprochen haben. Vor allem ist mir aufgefallen, meine Mutter hat Wörter benutzt, die schon zu meiner Zeit dann kaum noch benutzt worden sind. Und dann habe ich angefangen, die einzelnen bayerischen Wörter aufzuschreiben. Noch nicht in der Absicht, ein Buch zu schreiben, sondern für mich, ich bin Beamter, habe ich Ihnen erzählt, und ein Beamter macht Vermerke und dazu macht er Anlagen. Und eine dieser Anlagen sollte der Wortschatz meiner Mutter werden. Und so bin ich dazu gekommen.
Und dass aus diesem Gedanken und aus dieser Anlage dann gleich 4 Bücher entstanden sind, hätten Sie sich zu dem Zeitpunkt wohl auch noch nicht träumen lassen.
Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Das hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt.
Über diese Entwicklung reden wir und die Früchte dieser Entwicklung reden wir in der nächsten Stunde. Und dann geht es vor allem um das Buch Retter Bayerisch oder ist er ein Preis von Hans Rottmeier, erschienen im Volkverlag München. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist weiter der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ja, das Bayerische hat es Johann Rottmeier angetan. In 4 Büchern hat er sich mittlerweile damit beschäftigt, der pensionierte Beamte. Das 4. Buch ist aktuell erschienen und es heißt Retter Bayerisch oder ist er ein Preis? Es geht um, nennen wir es weiß-blaue Sprachverwandtschaften. In seinem Buch zeigt er, welche Teile des heutigen bayerischen Dialekts, bayerisch natürlich weit gefasst, original sind und welche von Vernetzungen mit anderen Ländern zeugen. Ein humorvolles, wie fundiertes Werk zur bayerischen Sprach- und Kulturgeschichte. Und er ist bei uns im Studio. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Hans Rottmeier.
Grüß Gott, Herr Hitzelberger.
Ja, letzte Stunde haben wir schon einen schönen Einblick gekriegt in Ihre berufliche Laufbahn, mittlerweile pensionierter Beamter. Und Sie haben uns auch Einblick gegeben in ein bisschen in Ihr Elternhaus zu Vater und Mutter und dass das auch prägend war, die Sprache, der Dialekt von Vater und Mutter. Und ja, Sie haben in der letzten Stunde nur erzählt, dass das Ganze losging, um Sprache in ein Buch zu bringen mit Ahnenforschung. Und dann aber sind Sie draufgekommen, der Beamte macht Anlagen, wie Sie schon gesagt haben. Und aus diesen Anlagen zum Wortschatz und zu von der Mutter gebrauchten Wörtern, die Sie schon immer brauchen, aus dieser Faszination und aus diesem Hinhören selber, ist dann doch ein Projekt entstanden, so nach und nach.
Es ist ein Projekt entstanden und ich darf jetzt vielleicht noch ergänzen, bereits in der Schulzeit gab es speziell einen Schulfreund, das ist der Alfred Anton Stadelbauer, der auch großes Interesse an der bayerischen Sprache hatte und immer noch hat. Und mit dem habe ich mich auch oft kurzgeschlossen und unterhalten. Und wir treffen uns auch heute noch und unterhalten uns zu diesem Thema. Und mit dem zusammen haben wir viel über das Thema bayerische Sprache, bayerischer Dialekt gesprochen. Und das hat uns beide die ganzen Jahre lang so am Rande immer mit begleitet. Aber so richtig intensiv ist es mir dann eben geworden, nachdem ich diese Familienchronik geschrieben habe und erkannt habe, dass es viele bayerische Wörter gibt, die schon ausgestorben sind, so kann man es wirklich bezeichnen, oder nahe dran sind, auszusterben. Und darum habe ich diese Wörter zunächst alle aufgeschrieben. Einfach für mich, wie Sie sagen, als Anlage zu meiner Familienchronik. Und beim Schreiben dieser Wörter ist mir aufgefallen, dass das aber noch nicht alles ist, was den Dialekt meiner Eltern auszeichnet. Sondern es geht auch um die Redewendungen, um die Sprüche, die meine Eltern immer wieder einfließen haben lassen. Es ist eine ständige Wiederholung. Und diese Sprüche und Redewendungen, die habe ich dann separat aufgeschrieben. Immer noch mit dem Hintergrund, das wird eine schöne, umfangreiche Familienchronik. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, das sind jetzt schon 130 Seiten bei den Sprüchen allein. Da könnte ich ja mal einen Verleger fragen. Es könnte ja auch andere Leute interessieren. Und so habe ich eben den Herrn Volk angerufen. Ich habe da Informationen eingeholt. Wer macht denn oder welcher Verlag beschäftigt sich mit dem Thema Bayerisch, Sprache, Kultur? Und da bin ich auf den Volk Verlag gekommen, habe dort angerufen und bin gleich auf offene Ohren gestoßen. Und dann haben wir als erstes eben das Buch gemeinsam gemacht über bayerische Sprüche und Redewendungen. Das heißt, ein Hund bist fei schon. Das bis heute ein Bestseller des Verlags ist, wird immer wieder gern genommen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der Titel ein Hund bist fei schon sich sehr für ein Geschenk eignet, ja. Wenn man das mit entsprechenden Bemerkungen überreicht, dann kommt es sicher gut an, wenn der Empfänger ein Hund ist. Der Hund im Bayerischen ist nämlich keine Beleidigung, sondern eine Hochachtungsbezeugung. Das war das erste Buch und tatsächlich das zweite Buch. Von der Chronologie her waren dann die Wörter, die bayerischen Wörter. Da trete ich natürlich in Konkurrenz zum Papst des bayerischen Dialekts, zum Herrn Zehetner, aber ich habe es in anderer Form gemacht, auch ein bisschen unterhaltsam, soweit es irgendwie möglich ist, weil ein Lexikon ist ansonsten immer schwer lesbar. Das liest man nicht von vorn bis hinten, sondern da sucht man eben einzelne Wörter. Und ich habe versucht, das etwas unterhaltsamer zu gestalten. Und das zweite Buch heißt Bazi, Blunzen, Brezensalzer. Eine schöne Alliteration. Und anschließend war es so, dass ich vom ersten Buch ja noch Reserven hatte und es ja auch über die Sprache meiner Eltern hinaus noch viele Sprüche und Redewendungen für den bayerischen Dialekt gibt. Und die habe ich dann im zweiten Sprüchebuch zusammengefasst. Und das heißt, nachdem das erste mit dem Hund zu tun hatte, jetzt kehrst der Katz. Das waren also die drei Bücher.
Und das vierte, über das vierte, ja. Ganz neu, hat noch keine noch nicht viele Rezensionen hinter sich, ein paar schon. Und darum reden wir auch in dieser Stunde drüber mit Hans Rottmeier. Redet er bayerisch oder ist er preis? Mittlerweile ist das vierte Buch zum bayerischen Dialekt erschienen vom Johann Rottmeier wieder im Volk Verlag. Und das aktuelle Buch heißt »Red a Bayerisch oder is a Preis?« Fragezeichen, weiß-blaue Sprachverwandtschaften. Der Professor für Dialektologie in Regensburg, der Ludwig Zehentner, hat da schon eine kleine Rezension drüber verfasst und mit der darf ich unseren Ratsch zu diesem Buch eröffnen. Mit seinem neuen Buch liefert Johann Rottmeier, so schreibt Zehentner, eine willkommene Ergänzung zu Anthony Rowleys bayerischer Sprachgeschichte, die ebenfalls 2023 erschien. In entspanntem Gesprächston stellt er die Heimatsprache Altbayerns dar, bringt seine persönliche Sicht mit ein, oft eingeleitet mit der Wendung »Ich finde«. Eine besondere Würze sind die zahlreich eingestreuten volkstümlichen Redensarten, lustigen Anekdoten und Scherze. Und Zehentner schließt, der Autor hatte beabsichtigt, ein unterhaltsames Lesevergnügen zu bieten. Und das ist ihm von der ersten bis zur letzten Seite perfekt gelungen. Herr Rottmeier, trifft das dort der Professor oder was war Ihre Absicht für dieses Buch?
Er trifft es absolut und ich freue mich auch sehr über diese Rezension von wirklich berufener Stelle. Zehentner gilt ja als der Papst des bayerischen Dialekts und wenn man vom Papst selber so bewertet wird, dann kann man sich nur freuen darüber. Meine Motivation war tatsächlich eine Mischung zu haben zwischen Information, zwischen bayerischer Geschichte einerseits und unterhaltsame Auflockerungen, weil ich denke, ein Leser, der immer nur Fakten, Fakten, Fakten liest, das ermüdet sehr. Aber wenn ab und zu was Unterhaltsames wieder eingeflochten ist, dann macht das Lesen viel mehr Spaß und dann nimmt man das Buch immer gern zur Hand. Und ich wollte einfach auch meine Fragen beantwortet haben und in diesem Buch niederschreiben, auch für andere. Nämlich die Frage, wer hat eigentlich dort, wo ich jetzt lebe, früher gelebt? Und wie haben die Leute damals gesprochen und im Laufe der Zeit gesprochen? Das hat sich ja verändert. Und ich habe in meinem Buch begonnen mit den Kelten, ungefähr 200 vor Christus. Da haben eben die Kelten hier gewohnt, aber nicht nur hier in unserer Gegend, also in Altbayern, sondern auch in ganz Westeuropa. Das ist praktisch der Oberbegriff für eine Reihe von Stämmen. Und die keltischen Stämme, die bei uns im heutigen Altbayern gewohnt haben und gelebt haben, ich weiß nicht, ob man da überhaupt von Wohnen reden kann, ja. Die haben Lehmhütten gehabt oder Holzhütten. Also das war ein sehr einfaches Leben, das die dort hatten. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen. Es war nicht so, dass das alles schon urbar gewesen wäre, sondern das war weitgehend noch Urwald, in Anführungszeichen, ursprünglicher Wald, der noch nicht gerodet war. Also es war ein ganz schwieriges Leben damals für die Kelten. Und bei uns haben die drei Stämme gelebt, die Vindeliker, die Räter und die Noriker. Das macht das heutige Altbayern aus, vor allem den Bereich zwischen Donau und Alpen. Und die Kelten, also diese Stämme, die haben natürlich keltisch gesprochen. Vermutlich auch nicht alle gleich, aber jetzt auch von Stamm zu Stamm wieder Unterschiede gegeben haben. Aber man kann grob sagen, die haben keltisch gesprochen. Und aus der keltischen Sprache hat sich bis zum heutigen Tag im Bayerischen wenig herübergerettet. Das sind vor allem Flurnamen bzw. geografische Bezeichnungen. Die gehen auf Kelten zurück, sagen die Wissenschaftler. Also Bergnamen, Flussnamen, Ortsnamen. Zum Beispiel der Arba oder der heilige Berg der Bayern Andex oder Lusen, Ossa im Bayerischen Wald. Mhm. Oder auch Ortsnamen wie Kam, Karl Münz, Straubing. Also gibt es schon viele Beispiele und vor allem Flussnamen, die Abens, Ammer Amper, die bei uns in der Gegend auch fließt, oder die Donau, die hat bei den Kelten angeblich Danevios geheißen oder der Inn, der Enos hieß. Also die Details dazu stehen einige in meinem Buch drin. Aber im Übrigen muss man feststellen, es gibt kaum noch keltische Ausdrücke, keltische Wörter. Die Sprachwissenschaftler versuchen natürlich anhand der noch heute existierenden keltischen Bevölkerung in Wales, in Schottland.
Ich wollte gerade sagen, da muss man weiter nach Westen schauen.
Da muss man weiter nach Westen schauen, genau. Und wenn man diese keltischen Sprachen noch zugrunde legt, kann man auch noch Rückschlüsse ziehen. Aber ich habe das jetzt oft im Zusammenhang mit diesen historischen Erkenntnissen gesagt, man endet dann doch immer wieder bei dem bayerischen Satz, nichts gewiss weiß man nicht. Ja, und wie gesagt, von den Kelten her ist uns wenig überliefert geworden. Die haben nichts Schriftliches hinterlassen, auch keine Tonbänder. Und
dann wäre es einfach. Höchstens ein Schatz vielleicht anhand von Münzen oder Schmuck.
Münzen, da bringen Sie mich noch auf ein wichtiges Thema. Da gibt es nämlich das Oppidum Manching. Oppidum ist Ausdruck der Römer, die Stadt Manching. Die Römer haben in kleinen, die Kelten haben in kleinen Siedlungen gehaust, aber es gab auch zum Beispiel das Oppidum Manching, eine Siedlung mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern. Die gab es schon vor der Zeitenwende, also vor Christi Geburt, wobei sich aber diese Besiedlung noch bevor die Römer gekommen sind, schon wieder aufgelöst hat. Also die waren dann schon wieder auf Wanderschaft. Man weiß nicht genau, warum. Aber dort hatten die Römer jedenfalls leichtes Spiel, weil die Kelten schon abgezogen waren. Mhm. Ja, und die Römer sind, da komme ich jetzt eben dazu, 15 vor Christus hier einmarschiert. Das waren die Stiefsöhne des Kaisers Augustus. Den Kaiser Augustus kennen wir von der Bibel her. Und dessen Stiefsöhne haben die römischen Soldaten geleitet. Und die haben dann das heutige, ja, Teil des heutigen Bayerns erobert und haben im Norden dann den Limes gebaut, damit die germanischen Stämme, die hier gerne auch eingewandert wären, abgehalten werden.
Na gut, wenn ich es recht weiß, der Limes kam dann ein bisschen später, aber natürlich, eben weil sie gemerkt haben, Sabalot, die Germanen, die drucken trotzdem immer noch oder immer wieder her. Und ja, aber.
Ja, und die haben eben diese Provinzen, die heißen Rätien und Noricum, bezogen auf die frühere keltische Besiedlung, die Räter und die Noriker. Das waren die römischen Provinzen.
Von Sprachzeugnissen haben wir da natürlich, wie Sie ja schon angedeutet haben, jetzt eher wenig. Da kommen wir aber zu den Römern. Sprachlich ist da schon einiges übrig geblieben, wo man natürlich teilweise im Standarddeutschen auch übrig geblieben, aber auch mit Abwandlungen im Bayerischen. Geben Sie einige Beispiele in Ihrem Buch.
Ja, so ist es. Also die Römer, die haben natürlich die eigene Kultur auch mitgebracht. Und das hat zur Folge gehabt, dass man für verschiedene Dinge, die die Kelten noch gar nicht kannten, neue Wörter brauchte. Und die haben die Römer eben auch mitgebracht. So wie zum Beispiel das Wort für das Brötchen, wie es im Norddeutschen heißt. Das heißt bei uns Semmel. Und zwar ist da der Hintergrund, dass die Römer den Weizen schon kannten, während die Kelten noch den gröberen Roggen angebaut hatten. Und dieses Weizenmehl, dieses feine Weizenmehl, das hat bei den Römern Simila geheißen. Und das hat sich dann zu Semala und zur heutigen Semmel weiterentwickelt. Mhm, und dazu habe ich auch eine lustige Geschichte in meinem Buch. Aus meiner Gymnasialzeit, da gab es nämlich eine Gruppe von Mitschülern, die sind mal in Dachau ins Wirtshaus gegangen und haben sich gemeinsam, Geld war ja knapp, gemeinsam eine Maß Bier bestellt und dann zum Semmelkerl gegriffen und haben die Semmeln, die oder in diesem Semmelkerl drin war, an ihrem Tisch aufgegessen und dann auch noch das Semmelkerl vom Nachbartisch zu sich genommen. Und das haben sie auch aufgegessen und dem aus Bier ausgetrunken. Dann haben sie gezahlt und wie sie gegangen sind, hat die Bedienung gesagt, geh Burm, pfiat euch und wenn ihr wieder mal einen Durst habt, dann geht's zum Bäcker.
Hans Rottmeier heute zu Gast bei uns in Habe die Ehre auf BR Heimat. Und es geht um weiß-blaue Sprachverwandtschaften in seinem neuen Buch. gibt es einen, ja, kulturgeschichtlichen, kunstgeschichtlichen, teilweise auch Überblick über die Wurzeln der bayerischen Sprache, des bayerischen Dialektes. Und jetzt schauen wir gerade ein bisschen zu bayerischen Wörtern mit lateinischen Wurzeln. Was haben Sie denn da, was erwartet uns denn da im Büchlein?
Ja, also nach der Semmel, die habe ich ja vorhin gerade erklärt, komme ich jetzt zur Brezen. Die hat auch lateinische Wurzeln. Die verschlungene Form dieses Laugengebäcks, die erinnert nämlich an vor der Brust zum Gebet verschränkte Arme, habe ich mir da notiert. Und dieses sogenannte Armbrot, das haben bereits die Römer gekannt und nannten es Bratiatellum. Wörtlich heißt es Ärmlein. Das ist der Diminutiv von Brachium für Arm. Und aus dem Brachium oder Bratium hat sich die bayerische Brezen entwickelt.
Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es handelt sich um ein fundiertes Werk zur bayerischen Sprach- und Kulturgeschichte, aber auch um ein humorvolles. Das ist Ihnen ja auch ein Anliegen und auch, dass ein Lesevergnügen dadurch entsteht. Wenn ich Sie darauf hinweisen darf, Sie haben eine nette Geschichte zur Brezen auch da mit hineingepackt.
Mit den Berliner im Wirtshaus, meinen Sie? Ja. Okay, ich wollte es jetzt aus Zeitgründen
einfach weglassen. Wir haben alle Zeit der Welt, also jedenfalls bis 12
Uhr. Ein Berliner sitzt im Wirtshaus und hat ein Kerberl voller Brezen vor sich und wie die Bedienung vorbeikommt, fragt das: Sagen Sie mal, sind diese Brezel denn von heute? Und dann sagt die Rasse, das ist ja die kratzbürstige bayerische Bedienung, die empfindet das als ungehörig und sagt: Burle, wenn du der Brezen vor heute möchtest, dann musst du morgen kommen. Das habe ich vom Helmut Schleich abgekupfert. Ja, ich würde dann zum nächsten Wort kommen. Bitte. Der Hax, das ist also beim Bayer der Fuß, das Bein. Also bis rauf zur Hüfte geht es beim Bayer.
Der Fuß, der Hax, ja genau, geht bis rauf.
Und ist auch der Schenkelteil von Schlachttieren. Und dieses scheinbar urbayerische Wort, das geht auf das lateinische coxa, coxae, zurück, das die menschliche Hüfte, aber auch ein tierisches Hüftstück bezeichnet. Mit Hax benennt der Bayer nicht nur seinen Fuß und sein Bein, sondern auch entsprechende Gliedmaßen von Tieren. Und da gibt es eben ja alles Mögliche auf dem Teller im Wirtshaus oder daheim. Schweinshax, Kalbshax, Hähnerhax, Surhax. Da muss ich jetzt wieder eine Kabarettistin zitieren, das habe ich auch nicht recht nett gefunden, die gern aus ihrer Kindheit berichtet, dass man bei ihr daheim nämlich alles gefressen, so sagt sie, man hat alles gefressen, was vier Haxen gehabt hat, außer Möbel. Bei meiner Großmutter hat übrigens auch der Hähnerhax eine wichtige Rolle gespielt. Die hat nämlich ein Überbein gehabt, ein Überbohr. Und sie hat da mir einen Spruch hinterlassen, wie man ein solches Überbohr behandelt. Man muss nämlich einen Knochen, ein Hühnerbein, also den abgenagten Knochen, den muss man in die rechte Hand nehmen und möglichst bei Vollmacht, glaube ich, über die linke Schulter schmeißen und dabei den Spruch sagen: Lumperbohr, Schinterbohr, helf mir für mein Überbohr. Da ist ja interessant, dass man sagt, helf mir für mein Überbohr, nicht gegen das Überbohr. Aber so ist halt auch dies eine Spezialität der bayerischen Sprache. Ja, Sie haben vorher Ent und Trent als Musik.
Stimmt,
aufgelegt. Rent und Trent. Und dann komme ich jetzt zu den Enten und zu Ent und Trent. Die Enten heißen ja bei uns Anten. Und das geht auch auf ein lateinisches Wort zurück, nämlich auf Anas Atatis, Anatis. So hat es bei den Römern geheißen. Und man findet neben den Anten auf bayerischen Bauernhöfen natürlich auch Gänse und die heißen auf bayerisch Gäns. Und diese beiden Bezeichnungen, die hat mein Großvater benutzt, um seinen 7 Kindern das Tanzen beizubringen, nämlich den Unterschied zwischen 3/4 und 4/4-Takt, was ja speziell, das wissen Sie als Volksmusikkundiger am allerbesten, was man speziell auch beim Zwiefachen beachten muss und kennen muss.
Wohl wahr.
Und mein Großvater hat einfach diese beiden Wörter, Anten und Gäns, hergenommen und hat es ihnen, ich sag mal, melodisch vorgetragen, nämlich in der Reihenfolge Anten und Gäns, Anten und Gäns, Anden und Gens für einen Dreivierteltakt. Und für einen Vierteltakt hat er es einfach umgedreht und hat gesagt, Gens und dann, Gens und dann.
Genau.
Und tak, so tak, merkten tak, sich ja. die Kinder damals, wie der Takt zu unterscheiden ist. Und ich hätte jetzt noch einige Wörter aus der Kulinarik, aber das schenken wir uns. Jetzt komme ich nur noch zu einem Wort, das neulich mal Furore gemacht hat, nämlich die Fotzen. Das Wort hat im Bayerischen eine ganz andere Bedeutung als im Hochdeutschen. Es bedeutet im Hochdeutschen die weibliche Scham, aber im Bayerischen ist das die Bedeutung für den Mund. Man sagt ja auf Bayerisch einfach, halt dein Fotzen und meint damit, halte deinen Mund. Und eine bayerische Zahnärztin hat vor einigen Jahren spaßhalber mal sich als Fotzenspangler bezeichnet. Und das hat dann Furore gemacht, weil sie kritisiert worden ist, weil eben eine ja, norddeutsche Mitbürgerin das in den falschen Hals gekriegt hat und das so interpretiert hat, als ob das diese ja, mehr erotische oder sexuelle Beziehung hätte. Dabei ist es aber völlig in Ordnung, weil die Fotzen auf Bayerisch eben der Mund ist. Und der Spangler, der arbeitet genauso und wie der Zahnarzt mit der Zange. Und darum ist es absolut richtig, wenn der Zahnarzt sagt, ich bin ein Fotzen.
Weil es aufs Lateinische zurückzuführen ist, glatt auf Vox, also auf die Stimme, was im, oder? Kann man
Vox,
so sagen.
Vox Vocis, genau. Genau,
das habe ich jetzt vergessen. Wenn es das weibliche, den weiblichen Geschlechtsteil bezeichnet, das kommt meines Wissens dann eher vom Mittelhochdeutschen und da bedeutet, ich weiß es nicht ganz genau, Foot oder Wut, wie man es sagt, da in dieser Ableitung und man findet es dann auch im Englischen, habe ich mal nachgeschaut. Also das hat mit unserer Herkunft gar nichts zu tun.
Gar nichts zu tun, genau. Ich wollte noch eins ergänzen. Ein Furzen hat auf Bayerisch noch eine zweite Bedeutung, nämlich eine Ohrfeige. Die heißt auf Bayerisch auch scheuen oder watschen. Also wenn einer ein Furzen kriegt, dann kriegt er ein Watschen. Und da dazu stelle ich in meinem Buch der schöne Spruch, den man bei kleineren Vergehen früher oft gehört hat. Für einen Haftbefehl wäre es nicht langer, aber für ein paar Fotzen allerweil.
Johann Rottmeier heute zu Gast bei uns in Habe die Ehre auf BR Heimat. In seinem neuen Buch Retter Bayerisch oder ist er ein Preis? Erzählt er von den vielen Verflechtungen des bayerischen Dialekts mit den Sprachen der Welt. Von Latein haben wir schon ein bisschen was gehört, Französisch gäbe es noch, dann ja, Jiddisch gäbe es, auch Slawisch. Und er garniert sein neuestes Werk dann auch augenzwinkernd mit Geschichten und Anekdoten, mit Sprüchen, Gestanzeln, Gedichten. Herr Rottmeier, ein Kapitel im Buch, was ich sehr hübsch finde, es sind alle Kapitel hübsch natürlich, aber was ganz speziell ist, dann auch bayerische Sprachschmankerl nennen Sie das Kapitel. Geben Sie uns doch da ein paar Beispiele.
Ja, also ich möchte vielleicht nur vorausschicken, die Sprachschmankerl bestehen hauptsächlich darin, dass es sich um wesentliche Unterschiede zwischen dem Schriftdeutschen und dem Bayerischen handelt. Ja, das sind die bayerischen Schmankerl, die es eben im Schriftdeutschen nicht gibt. Und eines dieser Sprachschmankerl ist, dass man im Bayerischen unbedingt, vor allem wenn man es zu Papier bringt, unterscheiden muss, welches A man benutzt. Es gibt nämlich drei verschiedene A's im Bayerischen, die gibt es auch im Schriftdeutschen, aber im Bayerischen ist es noch viel wichtiger, das zu unterscheiden. Es gibt das ganz normale A wie bei Banzen oder Kartoffel und es gibt ein helles, ein breites A wie bei Kaffer oder für Kaufen oder Baum für Baum und es gibt ein dunkles A, das ist so ein Laut zwischen A und O, so wie in Bohren oder Fahren, also Baden oder Fahren. Und ich habe in meinen sämtlichen Büchern das dadurch versucht auseinanderzuhalten, dass ich das normale A natürlich so schreibe, wenn man es sagt. Aber das helle A habe ich mit einem Akzent versehen. Das soll andeuten, dass der Mund breit gemacht wird. Und ich habe das A mit einem Ringerl, mit einem kleinen O versehen. Das soll andeuten, dass es in der Nähe vom O liegt, also ein tiefes A ist. Und diese drei muss man unbedingt auseinanderhalten. Und
wobei ich da einflechten möchte, diese Problematik der Verschriftlichung findet sich ja in jeder Sprache und auch in jedem Dialekt, weil so wie der Laut ist, können es die Buchstaben ja nur ganz, ganz bedingt wiedergeben. Also von daher wäre es eigentlich fast immer wichtig, wenn man zu einem Dialekt gesprochenen oder Dialektwort den Sprecher dazu hätte, dass er es einem vorliest. Das wäre das Allergescheitste.
Das wäre das Allergescheitste. Da könnte man sich das natürlich sparen. Aber ich habe dazu auch geschrieben, damit man auch die Menschen mit norddeutschem Migrationshintergrund in die Lage versetzt, dieses Buch vorzulesen.
Da scheitert ja schon der Allgäuer. Also ich weiß, wie es gemeint ist, aber wenn ich das vorlese, das funktioniert nicht.
Das wird nichts. Ja. Aber ich wollte noch einen kurzen Spruch hier ergänzen,
ja,
nämlich ein Gitarrist, bei dem die eine E-Seite zum Beispiel abreißt und anschließend auch noch die A-Seite, dann sagt der ganz konsterniert, jetzt ist A-A-O.
Sie also wissen, dass ich ein Gitarrist bin. Ich muss mal den Spruch mal versuchen, ob ich den hinkriege. nicht über Radio.
Ja, das war also, waren diese drei A. Und ein weiteres Sprachschmankerl ist vielleicht die doppelte Verneinung. Die benutzt der Bayer gern. Er sagt zum Beispiel, wenn er kein Geld mehr hat, dann sagt er nicht, ich hab kein Geld, sondern er sagt, ich hab kein Geld nicht. Oder das kann kein Teufel nicht kosten, wenn was nicht allzu teuer ist. Oder ich hab nie nichts gesagt. Ja, diese doppelte Verneinung gibt es übrigens nicht nur im Bayerischen, sondern auch im Jiddischen und auch in vielen anderen Sprachen.
Und Dialekten, ja. Ja,
aber in der speziell, Mundart. Speziell das Bayerische. Also der Bayer verwendet das gern. Und er verwendet es auch in ausgeprägter Fassung oder Form, nämlich es gibt auch eine dreifache Verneinung. Ist egal, wie oft er verneint. Er hebt sich nie auf. Zum Beispiel, findest nindest keinen Platz nicht. Also nirgends keinen Platz. Keinen Platz nicht. Das ist dreimal.
Findest nie nirgends keinen Platz nicht. Ja.
Oder was habe ich noch? Ja, die vierfache Verneinung. Bei uns hat noch nie keiner keinen Hunger nicht leihen müssen. Ja, also das sind so spezielle Beispiele für diese Besonderheit.
Was mir aufgefallen ist, was Sie hier auch unter bayerische Sprachschmankerl kategorisieren, möchte ich sagen, das gilt natürlich nicht nur fürs Bayerische, wenn Sie da sagen, es die erste Vergangenheit, also Imperfekt oder Präteritum, gibt es eigentlich nicht. Aber das gibt es jetzt zum Beispiel bei ich glaube, es gibt es vielleicht fast im gesamten süddeutschen Raum nicht in Dialekten, dass man, ja.
Das kann durchaus sein.
Also, ja, finde ich ganz, ganz, ganz spannend.
Also meine Enkelin hat mich da mal überrascht, weil die zunächst ja auch Bayerisch gesprochen hat und dann eines Tages aus dem Kindergarten heimgekommen ist, mit mir über irgendwas geredet hat und dann auf irgendeine Frage von mir antwortete, ich sagte dir doch.
Das hat natürlich, das zündet natürlich, das hat ein Gewicht und eine Schärfe. Gell?
Da war ich überrascht.
An eine ganz schöne Sache, die ja auch nicht nur, wo ich mich dann sehr wiedergefunden habe, als Nicht-Bayerisch-Sprecher auch, das andere Geschlecht, also der Genuswechsel, wo man ja von Leuten, die das so nicht im Ohr haben, ja eher gern mal schief angeschaut wird, der Butter. Mir sagen sogar der Semmel. Ja? Bei mir daheim sagt man sogar der Semmel, ja.
Ja, interessant. Also in meiner Schulzeit kann ich mich erinnern, dass da immer größter Wert drauf gelegt wurde, dass es nicht der Butter heißt, sondern Butter.
Ja, ja.
Das war also das Standardbeispiel. Und erst im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass das nur eines von ganz vielen Beispielen ist. Und dass zum Beispiel auch die Zugspitze früher der Zugspitzkasten hat. Ja. Also da gibt es ja, ich habe es in meinem Buch ja aufgelistet, der Webs, die Wespe, der Schokolade, die Schokolade, der Petersui, die Petersilie, der Kartoffel, die Kartoffel, der Torten und so weiter und so fort. Und es gibt es also bei der und die und auch bei sächlich und maskulin. Also das Album, der Album, das Fett, die Fetten. Auch das Besitzanzeigen, die Fürwort ist so ein Sprachschmankerl, da geht es schon fast ins Gendern. oder gendern heißt es ja offiziell, weil der Bayer früher eigentlich nur immer die maskuline Form verwendet hat. Das ist der Mari sei Apfel zum Beispiel. Ja.
Aha.
Und nur wenn es unbedingt notwendig war, dass man das betont, aha, dann hat der Bayer schon gewusst, dass es auch ihr heißen kann. Also der Mari, der eine ihr Apfel. Mhm. Aber er hat dann nicht gesagt, der eine ihr Apfel, sondern das ist ihrer sei Apfel. Also ihr und sein kombiniert. Das ist auch so eine bayerische Besonderheit.
Was müssen wir natürlich nur auf dem Titel des Buches ein bisschen Rechnung tragen. Sie machen ja schon mit ordentlichem Augenzwinkern, haben Sie die Preußen im Blick. Ein Kapitel heißt Bayern und Preußen wie Feuer und Wasser. Und wenn ich da kurz zitieren darf, bis zur Mitte des, Sie sagen da, mit den Preußen hatten wir in der bayerischen Geschichte gelegentlich zu tun. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts blieb trotzdem der bayerische Dialekt von preußischen Einflüssen weitgehend verschont. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das anders. Der preußische Einfluss auf Bayern und die bayerische Sprache nahmen enorm zu. Entgegen ihren früheren Gepflogenheiten eroberten die Preußen Bayern nicht militärisch. Nein, in großer Zahl verlegten sie einfach ihre Wohnsitze nach Bayern.
Ja, wie gesagt, wie Sie es zu Recht sagen, mit einem gewissen Augenzwinkern, das soll ja auch lustig dargestellt werden. Und so habe ich es jedenfalls gemeint. Mhm. Aber es ist auch eine Tatsache, dass Bayern auch von Nicht-Bayern sehr stark besiedelt worden ist in den letzten 50, 70 Jahren. Ja. Und man merkt es ja an Kindergärten, an der Schule, da sind sehr viele Hochdeutschsprecher. Und ich habe gerade das Beispiel meiner Enkelin gebracht, die auch vom Kindergarten heimkommt und dann das Imperfekt darauf hat, ja, mhm, das Präteritum. Mhm. Ja. Und nicht nur das, sondern die Kinder sprechen perfekt, sage ich mal, im Kindergarten, in der Schule Hochdeutsch, was ich auch richtig finde, das möchte ich an der Stelle ausdrücklich betonen. Ich bin kein Verfechter des reinen Bayerisch, ja, das macht keinen Sinn, sondern der Vorteil der Bayerischsprecher muss sein, dass sie zweisprachig aufwachsen. Ja, sie sollen den Dialekt kennen können und aber auch die Schriftsprache.
Man muss halt dann schauen, also auch mir ist es so gegangen, was heißt auch mir, also Sie schildern es ja im Buch, im Eingang des Buches, ein paar nette Beispiele, wo sich dann Dialektsprecher bemüßigt fühlen, Hochdeutsch zu reden. Und es kann eigentlich, wenn man es nicht wirklich kann, es kann nur schief gehen. Beispiel aus meiner Geschichte, ihr habt zum Beispiel dann irgendwann mal gesagt, ich möchte bitte diesen Zwiefel da. Oder bei uns aus der, es gab in einer Käsekucher, den Lader gibt es schon lange nicht mehr. Und der Sen, der Käsemeister, ist ein Kurgast mal gekommen und da waren zwei Käse da, der Schweizer Käse, der Emmental und der Bergkäse. Und dann hat er, was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Käsesorten? Und dann hat der Käser gesagt, der eine ist ein bisschen, der Emmentaler ist nicht so räs. Das hat dem Kurgast natürlich nicht weitergeholfen. Aber solche Beispiele bringen Sie natürlich auch in dem Buch, was ich sehr amüsant und schön fand. Und ja, so ist es nun mal. Oder so war es nun mal.
Ja, ja.
Ja, ich schaue auf die Uhr. Herr Rottmeier, mir bleibt nur vergelt's Gott zu sagen, Dankeschön für Ihren Besuch. Ich möchte, ein Kapitel im Buch heißt auch Der Maulfaule und der Deutschmatzer. Ich hoffe, wir zwei haben heute unsere Hörerinnen und Hörer nicht totgeschmatzt. Oder wie sagt man es gescheit bayerisch?
Deutschmatzt, ja. Ja. Das ist niederbayerisch, ja. Also, das sagt man also bei uns nicht, aber der Deutschmatzer ist inzwischen allgemein bekannt durch Bruno Jonas, der hat da ein schönes Stück darüber gemacht. Und darum kennt es inzwischen jeder, den Deutschmatzer.
Jedenfalls, auf der anderen Seite, maulfaul war man nicht in den langen letzten Zeit.
War man überhaupt nicht, wobei es schon Altbayern gibt, die nicht so gerne und viel reden.
Vielleicht sehen wir heute nicht die typischen Beispiele. Also, noch einmal, vergelt's Gott, Dankeschön für Ihren Besuch. Und ja, das kann man alles nachlesen in dem neuen Buch von Johann Rottmeier, Ritter Bayerisch, oder ist er ein Preis weiß-blaue Sprachverwandtschaften, erschienen beim Volk Verlag in München. Dankeschön, für Gott.
Ich sage vielen Dank für die Einladung nochmal.